Der Thorsten hat dankenswerterweise die Aufgabe übernommen, den Predigtext schon mal vorzulesen. Ihr habt gemerkt, das ist recht viel. Ich werde jetzt auch nicht Vers für Vers alles durchgehen, wie ich das meistens mache, sondern eher versuchen, eine Draufsicht zu machen, weil man manchmal, wenn man allzu nah rangeht, das Ganze nicht sieht. Ich hoffe, dass das heute gelingt, eine Draufsicht auf die heute vorgelesene Bibelstelle, auf den Text, auf den Brief von Petrus zu werfen. Die Wochensprüche und die Losung, die lese ich eigentlich nicht. Ich lese es immer selbst in der Bibel, also das heißt nicht, dass das jetzt schlecht wäre, sondern ich habe einen anderen Stil halt. Aber ich finde den Spruch sehr wichtig und sehr passend als Überschrift über die Predigt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist eine wirklich passende Überschrift für die Predigt heute. Wir haben ja jetzt den Text gehört schon. Und da geht es darum, dass Petrus schreibt, ihr Bürger, ihr Leute, ihr Christen, befolgt die Gesetze und ehrt die Herrschenden. Ordnet euch den menschengemachten Ordnungen unter und seid Vorbilder. Fügt euch der herrschenden Ordnung. Ihr Haussklaven, ordnet euch euren weltlichen Herren und Eigentümern unter. Wenn ihr leiden müsst, ertragt es, denn Christus hat auch gelitten. Fügt euch der herrschenden Ordnung. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das taten eure Vorbilder, die heiligen Frauen. Fügt euch der herrschenden Ordnung. Das ist zusammengefasst, was wir gerade gehört haben. Also in Auszügen, ein paar Passagen habe ich jetzt weggelassen, aber das ist so der Kern. Warum schreibt Petrus das? Ist Jesus nicht gekommen, um uns zu befreien? Sind wir nicht eine neue Menschheit, frei und ungebunden? Sind wir nicht Gottes Kinder und stehen wir dadurch nicht weit über einem Kyros, das griechische Wort, oder einem Dominus, das lateinische Wort, oder dem deutschen Wort, unserem Hausherrn, unserem Chef? Sind wir nicht berufen zu Jesu Mitregenten? Was müssen wir uns da noch nach unseren Gesetzen scheren? Oder haben die Kommunisten und die Humanisten vielleicht doch recht? Ist Religion eine Droge, die die Unterdrückten ruhig stellt? Mit diesen kritischen Fragen hatte ich Lust, mich zu beschäftigen. Und darum soll es heute in der Predigt auch gehen. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen in ein spannendes Stück Bibel, das zeitgemäßer kaum sein könnte. In diesen drei Abschnitten begründet Petrus seine Aussage. Im ersten Abschnitt schreibt Petrus über Christen in Bezug zum Staat. Jeder unterwerfe sich dem König und seinen Statthaltern. Verallgemeinert meint er die Landesregierung, den Souverän und alle weiteren Regierungsebenen, Landesbehörden, Kommunalverwaltungen, die es heute gibt. Die Begründung gefällt mir sehr gut. Denn diese sind eingesetzt, Gute zu belohnen und böse Werke zu bestrafen. Gott möchte, dass sie auch euch belohnen, schreibt Petrus. Es ist Gottes Wille, dass ihr belohnt werdet von den Institutionen, die der Staat hat. Und es ist spannend zu sehen, egal in welche Regierungsform wir kommen, in den allermeisten Regierungsformen haben Lokalpolitiker Freude daran, regionale Vorzeigemenschen auszuzeichnen, und sie sehen alle ihre Aufgabe darin, für Ruhe und Ordnung und Gesetz zu sorgen. Recht und Ordnung. Selbst in Nordkorea geschieht das. Selbst in Afghanistan, wo die Taliban herrschen, und selbst die Mafia in Südamerika, wo sie die Städte oder Stadtteile beherrscht, nimmt für sich in Anspruch, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wenn sie sich auch etwas anderes darunter vorstellen als wir. Petrus möchte nun von seinen Lesern, von uns, von den Christen, dass wir Lob und Anerkennung erreichen. Jetzt nicht unbedingt von der Mafia, das muss man mal noch dazu gesagt haben, aber von dem Anerkannten, von dem normalen Staat, von dem, der die Regentschaft hat. Wir sollen uns in die Strukturen und Funktionen des Staates einfügen und sie uns zunutze machen, um positiv aufzufallen. Etwas weniger manipulativ ausgedrückt, stecht durch gute Werke hervor, so sehr hervor, dass die Lokalpolitik euch auszeichnet. Dadurch erhalten wir nämlich Öffentlichkeit, dadurch erreichen wir öffentliche Anerkennung, dadurch stopfen wir unseren Widersachern den Mund, Luther würde sagen das Maul, stopfen wir ihnen den Mund oder machen sie zumindest ganz kleinlaut, weil dann das, was sie uns vorwerfen, als falsch dargestellt wird. Das ist die ganze Weisheit, die drin steckt. Fügt euch dem Staat, haltet die Gesetze und tut Gutes, damit die staatlichen Vertreter euch in aller Öffentlichkeit loben können. Denn zum guten Tun seid ihr berufen. Ähnliches galt auch für die Sklaven, an die Petrus schreibt. Häufig vergleiche ich Sklaven in Predigten mit Angestellten, weil es heute ja keine Sklaven mehr gibt bei uns in Deutschland. Und auch heute werde ich diesen Vergleich wieder nutzen. Aber dieser Vergleich hinkt natürlich, denn ein Sklave ist kein Angestellter. Um zu verstehen, wie radikal der Ausdruck, wie radikal diese Anforderung von Petrus ist, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was wir eigentlich nicht mehr kennen mit der Sklaverei. Wir müssen wissen, Sklaven galten natürlich als Dinge, nicht als Menschen. Das ist für uns heute eigentlich nicht mehr vorstellbar. Für uns ist jeder Mensch ein Mensch. Egal, ob hoch oder niedrig, ob arm oder reich. Mitunter war so ein Sklave auch sehr wertvoll. Mitunter hatte so ein Sklave auch leitende Funktionen in einem Staat. Das konnte passieren, aber er war trotzdem ein Ding. Und wenn sein Herr, sein Eigentümer diesen Sklaven schlug, dann durfte er das machen. Und wenn er diesen Sklaven umbrachte, dann hatte er keine Konsequenzen zu fürchten. Kastration und Vergewaltigung, die standen im ersten nachchristlichen Jahrhundert unter Strafe. Aber sonst war ein Sklave auf Gedeih und Verderb seinem Herrn ausgeliefert. Und gerade die Haussklaven hatten auch nicht unbedingt ein schlechtes Los. Die meisten Herren waren normale Leute, die Sklaven zu einem Teil ihrer Familie machten. Aber nicht nur denen sollten die Sklaven gehorchen, sondern auch den Herren, die, wie Luther es übersetzt, wunderlich sind. Nicht nur den freundlichen, sondern auch den wunderlichen. Also, wir würden heute vielleicht im Neudeutsch sagen strange, komisch, eigenartig, schräg. Das ist das Wort, was da irgendwie verwendet wurde. Also irgendwie verkehrt. Komische Kauz. Das können Leute sein, die Übles tun, die schlechte Absichten haben und ihre Sklaven dazu missbrauchen, das Gesetz zu beugen. Das können aber auch Leute sein, die einfach gewalttätig sind. Jähzornige Menschen sind nicht unbedingt gewalttätig, aber sehr aufbrausend. Und es gibt durchaus auch heute noch Menschen, Familienväter oder auch Chefs, die zur Gewalt greifen, um die ihnen gegebenen Menschen zu unterdrücken und zu misshandeln. Und das gab es natürlich auch. Und diesen Menschen, diesen Sklaven, schreibt Petrus, fügt euch. So. Sie sollten ihren Platz als Sklaven einnehmen, statt sich auf ihre göttliche Freiheit zu berufen. Das finden wir auch im 1. Korinther Kapitel 7. Da schreibt auch Paulus, wo auch immer ihr zum Glauben gekommen seid, bleibt dort. Sei es als Freier, sei es als Sklave, könnt ihr nachlesen. 1. Korinther 7, Vers 20 und 21. In dieser Unterwerfung sollen sie ihre Aufgaben gewissenhaft und gründlich erfüllen, als arbeiteten sie direkt für Christus. Das nehmen wir aus dem Epheserbrief. Und dadurch, dass sie Christus als ihren Herrn anerkannt haben, arbeiteten sie ja auch in allem, was sie tun, für ihn. Wenn sie dann misshandelt würden, das wäre dann zu Unrecht. Und darin haben sie kein geringeres Vorbild als Jesus Christus selbst. Er ist ihr Vorbild darin, auf der niedrigsten gesellschaftlichen Stufe zu stehen und dies zu ertragen. Denn Jesus galt als uneheliches Kind und als Flüchtling. Und er tat dennoch das, wozu er gesandt wurde. Er versuchte nicht auszubrechen, sondern er tat das, wozu er gesandt worden war. Und das brachte uns schließlich die Errettung und die Wiedervereinigung von Gott und Mensch auf der Erde. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Petrus den längsten Abschnitt für diese Begründung eingefügt hat. Also offensichtlich bedarf es einer intensiven seelsorgerlichen Begleitung von Sklaven, die ungerecht behandelt werden. Und wir wissen es ja von uns selbst, Unrecht tut weh und Unrecht möchte man entfliehen. Und dem standzuhalten, dem sich auszusetzen, ist eine besondere Herausforderung und sollte auch, wenn sich jemand dieser Aufgabe hingeben sollte, sich dazu entscheidet, das zu machen, betreut werden. Und schließlich gab es da noch die Frauen. Auch den Frauen sagt Petrus, ordnet euch unter. Rechte und Freiheiten der Frauen in der Antike waren sehr, sehr unterschiedlich. In Athen gab es für Frauen fast keine Rechte. Die durften noch nicht einmal auf Feste gehen. Ihr Bereich beschränkte sich auf den heimischen Herd und die Kinder. Sie durften noch nicht einmal eigenen Besitz haben. Der eigene Besitz der Frau ging in den Besitz und in die Verfügungsgewalt des Mannes über. Und nach einer Scheidung oder nach einem Tod ging die Frau an den nächsten, oder was heißt, geriet die Frau unter die Vormundschaft des nächsten männlichen Verwandten, also ihres Bruders oder ihres Vaters. Im antiken Rom war das ganz anders. Da durften Frauen Besitz erwerben. In Sparta übrigens, der Konkurrenzstadt von Athen, war das auch anders. Auch da durften Frauen Besitz erwerben und nach der Scheidung waren sie selbstständig und auch nach der Witwenschaft oder in der Witwenschaft. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt in Kleinasien, wohin dieser Brief ging, gerade Mode war. Aber ich vermute mal, dass es regional und wahrscheinlich auch von Familie zu Familie unterschiedlich war, wie es gehandhabt wurde. Ich vermute mal, es wird so wie im Iran gewesen sein. Es gab besonders strenge Familien und es gab besonders liberale Familien, die ihren Frauen und Mädchen alle möglichen Freiheiten zukommen ließen. Und in diese vielgestaltete Gesellschaft hinein, schätze ich, schreibt Petrus diese Aussage. In allen Fällen sind aber die Männer die Vormünder, solange es Ehemänner gibt. Oder die Väter, solange die Frau unverheiratet ist. Petrus fordert von den Frauen, dass sie ihren Männern gehorsam sind. Auch das ist ein Beibehalten der vorhandenen Strukturen, einer gesellschaftlichen Struktur, wie sie etabliert war zu jener Zeit. Im Gegensatz zu unserer Tradition war die Ehe kein religiöses Bündnis. Dennoch war die Einehe in der römischen Gesellschaft ein Ideal. Es ging darum, dass der Mann oder die Frau eine einzige Ehe ihr Leben lang durchhalten. Das war ihr Ideal, wie es auch im Christentum der Fall ist. Und auch hier nennt Petrus wieder einen einfachen Grund. Nämlich, wie der Bürger im Staat vorbildlich sein soll und der Sklave in der Wirtschaft, so soll auch die Frau in der Familie und in der Ehe ein Vorbild durch ihr Leben, durch ihren vorbildlichen Lebenswandel sein. Sie soll einen guten Ruf haben und durch gute Werke hervorstechen. Und sie soll mit Sanftmut und einem guten Wesen, ganz ohne Worte, ihren Mann, der ja doch nicht dem christlichen Wort, dem Evangelium glaubt, dazu bringen, sich damit zu beschäftigen und ihn überzeugen, dass ihr Lebensweg ein guter ist. Dass ihr Glaube der richtige Weg der Menschen ist. Obwohl das römische Recht die Scheidung erlaubt, soll sie es nicht wahrnehmen, damit sie den Mann gewinnen kann. Ich möchte diese Aussage als eine Kann-Bestimmung verstehen, nicht einen Befehl. Wie überhaupt keine Befehle von den Aposteln so als Befehl ausgesprochen werden. Denn das würde dem Charakter des Christen widersprechen, nicht über andere zu herrschen. Das römische Recht erlaubte es der Frau bei Gewalt und Ehebruch ihren Mann zu verlassen, und ich bezweifle, dass ausgerechnet dieses Recht ausgerechnet von den Christen beschnitten werden soll. Solange sie es aber kann und bereit dazu ist, möchte Petrus sie ermuntern, ein Vorbild für ihren Mann zu sein. Denn auch ihr seid berufen, wie die heiligen Frauen, durch Hoffnung auf Gott und den Schmuck eines guten Herzens und gute Werke aufzufallen. das Evangelium also durch gute Werke zu predigen. So die Logik und die Argumentation von Petrus. Zusammengefasst, ihr Bürger und Leute, befolgt die Gesetze und ehrt die Herrschenden. Ordnet euch den menschengemachten Ordnungen unter und fügt euch der herrschenden Ordnung. Und ich ergänze den Gedanken, und bekämpft die herrschende Ordnung nicht. Ihr Haussklaven, ordnet euch euren weltlichen Herren und Eigentümer unter, fügt euch der herrschenden Ordnung und bekämpft sie nicht. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, fügt euch der herrschenden Ordnung und bekämpft sie nicht. Doch Opium für das Volk, doch die Legitimation zur Unterdrückung, alles ist gut, wie es ist, alles so gut, wie es ist. Es gibt noch einen vierten Abschnitt und den hat ja Thorsten auch schon vorgelesen. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Wir haben jetzt gehört, wie der Mensch sich in der Gesellschaft verhalten soll, der Christ sich in der Gesellschaft unterordnen soll. In der Gemeinde ist das anders. In der Gemeinde ist alles anders. Hier herrscht keiner über den anderen. Hier, schreibt Petrus, seid allesamt gleichgesinnt. Hier achtet man sich gegenseitig als gleichwertigen Menschen. Hier zeigt man Mitgefühl statt Herrschsucht. Hier zeigt man Barmherzigkeit statt Härte, Demut statt Herrschaft. Die Gemeinde ist der von Gott eingesetzte Zusammenschluss von Gleichen unter Gleichen. Es gibt keine hohen Menschen und keine niedrigen Menschen. Übrigens auch Sklaven sind als vollwertige Menschen anerkannt. Alle sind vom Wert her Bruder und Schwester. Denn wir sind dazu berufen, einander aufzubauen. Wir sind dazu berufen, einander zum Segen zu sein und Segen zu geben. Darum sollen wir nichts Schlechtes über und untereinander sagen und auch nichts Schlechtes gegeneinander tun. Darum sollen wir nichts Schlechtes... Hier bricht das Reich Gottes an. Das ist der Anspruch. Nein, das ist nicht der Anspruch, das ist die Realität. Und das Reich Gottes wird größer und größer und wird eines Tages die Welt bedecken. So verstehe ich nämlich die Prophezeiung aus Daniel, als ein Stein vom Himmel fällt und zu einem Berg wird, der die ganze Erde bedeckt. Mal nachlesen, Daniel. Petrus zitiert die Bibel. Wer gute Tage sehen will, auf unseren Worten, wer möchte, dass es ihm gut geht, wer ein angenehmes Leben möchte, verzichte auf böse Worte und Betrug. Wer ein angenehmes Leben haben möchte, tue selber Gutes und ringe nach Frieden und jage ihm nach. Das war ja mal vor einiger Zeit die Jahreslosung. Auf diese Leute, die das Gute tun, sagt die Bibel, hat der Herr Acht. Hier ist das Aufbegehren. Hier endlich ist die Revolution. An dieser Stelle, in der Gemeinde, dem Ort, an dem der Staat eigentlich kein Recht hat, leben wir in einer Weise, wie es ganz neu ist. Nicht in der Politik, nicht in der Wirtschaft und nicht in der gesellschaftlichen Institution sollen wir aufbegehren, sondern in der Gemeinde dürfen wir frei sein. Die Gemeinde ist nicht dazu bestimmt, nehme ich aus dieser Passage, die weltliche Ordnung zu attackieren. Sie ist herauszufordern und in Frage zu stellen. Die Gemeinde ist da, um die himmlische Ordnung, soweit es geht, intern vorzuleben. Sie soll das nicht als offenen Konflikt zur Gesellschaft tun, vielmehr aber soll sie Teil einer pluralistischen Gesellschaft sein. Ich möchte beinahe sagen, wir sollen tolerant, aber trotzig sein. Also nach dem Motto, ihr meint, wechselnde Partnerschaften sind gut und richtig? Okay. Das finden wir nicht und halten es innerhalb unserer Gemeinde anders. Ihr findet, ein Sklave oder ein Arbeitnehmer oder eine Frau hat dem Mann nicht zu widersprechen und gefälligst zu tun, was man ihr oder ihm sagt? Okay, das müssen wir akzeptieren, aber in unserer Gemeinde machen wir das anders. Die Gemeinde. ist die Einrichtung, in der alles anders ist. Sie ist der Ort, an dem Gottes Reich anbricht. Der Prototyp von Gottes Reich. Hier gibt es keine Hofbeamten, keine Sklavenhalter mehr. Und auch die Frau ist ein gleichwertiger Erbe des Heils und der Herrlichkeit Gottes. Auch die Frau ist ein Mensch wie der Mann. Und wir sind ein solcher Ort. Ich sage nicht, wir sollen ein solcher Ort sein, sondern wir sind es. Kraft des Heiligen Geistes, der in jedem von uns, Mann oder Frau, Chef oder Untergebener ist. Und der Herr Jesus, in jedem von uns, sofern wir den Herrn Jesus als Erlöser anerkennen. Wie ist das nun als Christ, als freier Christ in der Gemeinde? Wie ist das als freier Christ in der Demokratie, in der Wirtschaft und in der Ehe? Es bleibt festzuhalten, wir fügen uns dem Gesetz und der gesellschaftlichen Ordnung. Wir befolgen die Gesetze, soweit es irgend geht. Wir bekämpfen unter keinen Umständen den Staat, denn damit machen wir uns den Staat zum Feind. Stattdessen nutzen wir ihn, um mit guten Werken voranzugehen, mit guten Werken vorbildlich zu sein. Ich versuche das umzusetzen, indem ich mich entschieden habe und mir das Ziel gesetzt habe und auch vor Gott gebracht habe im Gebet, dass ich meine Zeit dafür nutzen möchte, um Gottes Ehre in der Stadtgesellschaft zu erwirken. Ich habe mir das Ziel gesetzt, Ehrung und Anerkennung für die Gemeinde zu erarbeiten. Deswegen möchte ich zum Beispiel auch die Tafelkampagne mit der Gemeinde zusammen machen und nicht als Einzelperson mit anderen Verbündeten aus der Stadt. Ich möchte, dass das ein Gemeindeprojekt wird. Das ist mein persönlicher Weg. Das muss auch keiner nachmachen. Es kann ja sein, dass ich mich da verrenne, weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber der Lektüre dieses Briefes nach ist es ein Ziel von Petrus, dass die Gemeinde durch vorbildliche Werke Anerkennung aus dem Staat bekommt. Sofern der Staat es zulässt. Wir müssen dazu bedenken, das hier war vor der staatlichen Verfolgung, aber wir leben ja in einem Staat, der die christliche Gemeinde nicht verfolgt, sondern unterstützt. Eine positive öffentliche Wahrnehmung. Wohlbemerkt als Nebenziel. Unser Hauptziel sollte nicht sein, wir brauchen jetzt unbedingt Anerkennung, dann verbiegen wir uns. Dann machen wir das, was dem Staat gefällt. Wir sollen das tun, was Jesus gefällt. Und wenn wir das in Einklang mit den Gesetzen machen, dann erreichen wir die Anerkennung, nach der wir suchen. Dann machen wir unsere Widersache mundtot. Einmal sagte Jesus nach seiner Verhaftung zu Pontius Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, würden die meinen um mich kämpfen. Und das gilt auch für uns. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich wird nie und nimmer mit Gewalt erbaut oder verteidigt. Außerhalb der Demokratien sind Christen politisch neutral. Innerhalb von Demokratien kann man es auch in der Opposition zu Ansehen und Anerkennung bringen. Aber außerhalb der Demokratie sollte man das lassen. Was man tun kann und was wir tun können, um positiv aufzufallen oder um nicht negativ aufzufallen, darüber könnte man mal in einer eigenen Bibelstunde oder in einem Hauskreis oder in einem Extraforum Gemeindebau reden. Das würde jetzt zu weit führen. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Also wir brauchen nur um die Ecke gehen. Da ist das SOS Kinderdorf beispielsweise, hat eine Niederlassung. Also gibt es, wie gesagt, 1000 Möglichkeiten, um positiv aufzufallen. Auch der andere Punkt, wie verhält man sich als Christ in der Wirtschaft? Denn diese Frage des Sklaven, die stellt sich so direkt uns nicht mehr. Aber dieser Brief existiert ja immer noch. Und Menschen, die wirtschaftlich von anderen abhängig sind, gibt es ja immer noch. Und die Aussagen von Petrus stehen ja immer noch in der Bibel. Wie gehen wir damit um? Es geht also um Menschen, die in wirtschaftlicher Abhängigkeit sind. Für uns bedeutet das, dass wir das bestehende System nicht öffentlich in Zweifel ziehen. Für die Christen damals war es das System der Sklavenhalterschaft. Für die Menschen heute ist es beispielsweise ein anderes, menschenverachtendes, zukunftsfeindliches und ungerechtes System wie der Kapitalismus, in dem wir leben. Oder der Sozialismus, in dem meine Eltern lebten. Oder auch Thorsten. Statt das System der Sklavenhalterei zu brechen, sollen die Sklaven ihren Dienst gewissenhaft und treu ergeben ausfüllen, dabei aber die Gebote Gottes einhalten. Das führt mitunter zu Konflikten, die wirtschaftlich abhängigen Menschen aushalten müssen. Und wenn sie sich an Gottes Gebote halten und dadurch in Konflikt mit ihren Dienstherren geraten, dann und in Nachteile in Kauf nehmen müssen, sei es körperliche Schläge oder Karrierenachteile, dann sollen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, der alle Nachteile auf sich genommen hat, um die Menschheit zu erlösen. Und dann ist da noch die Anordnung zu der Frau. Allein die Formulierung, in allen drei Fällen, aber auch bei der Frau, finde ich sehr spannend. Ordnet euch unter. Ich glaube, diese Passagen wären überhaupt nicht nötig, wenn überhaupt keine Frage wäre, ob sich der Christ dem Staat unterwerfen soll, ob sich der Sklave noch seinem Herrn unterwerfen soll, ob die Frau sich noch dem Mann unterwerfen soll. Ich glaube, dies war alles in Frage gestellt damals, als das Evangelium sich verbreitete. Ich glaube, die Menschen waren sich nicht mehr sicher, okay, ich bin jetzt Königssohn, muss ich mich noch an all das halten? Und Petrus schreibt, das musst du. Aber es ist spannend zu wissen, dass die Frau genauso, oder die Stellung der Frau genauso in Zweifel gestellt war, wie die Frage nach den Sklaven, die es heute schon gar nicht mehr gibt. Sklaverei gibt es ja bei uns in Europa nicht mehr. Zumindest nicht offiziell, nicht legitim. Und auch die Frage nach der Unterwerfung des Staates. Diese Frage stellt sich bei uns in der freiheitlichen Demokratie auch nicht. Wir unterwerfen uns gerne unseren Gesetzen. Die sind gut, die schützen uns und die sorgen dafür, dass unser Leben gut und in Bahnen, in geordneten Bahnen funktioniert. Bei der Stellung der Frau ist das erstaunlicherweise noch ein bisschen anders. Im letzten Jahr predigte ich noch, die Frau soll sich unterwerfen, weil der Mann die Verantwortung vor Gott hat, als Hauptgrund. Diesen Satz glaube ich immer noch. Aber ich glaube auch, dass ein wesentlicher Grund der Unterwerfung der Frau in Petrus' Brief ist, weil es der gesellschaftlichen Ordnung zu jener Zeit entspricht. In unserer heutigen Gesellschaftsordnung hat die Frau einen anderen Stellenwert. Mal abgesehen davon, dass sie eine eigene Rechtsperson ist, was sie damals ja nicht war, hat sie auch viel mehr Freiheiten und viel mehr Karrieremöglichkeiten, als es noch vor 20 oder vor 100 oder vor 200 Jahren gewesen ist. Ja, vor 20 Jahren ging es schon. Das bedeutet, ich nehm einfach mal meine Ehe als Beispiel. Meine Frau und ich, wir halten es so, dass wir unterschiedliche Ansichten miteinander diskutieren. Es ist nicht so, dass ich die Meinungen und die Fähigkeit meiner Frau einfach kleinrede oder ignoriere oder wegspreche, sondern ich schätze die Fähigkeiten, die Begabungen und das Wissen meiner Frau sehr. Ich sage immer, mit meiner Frau denke ich doppelt so gut. Und ich glaube, das war von Gott so auch gemacht. Denn die Frau ist nicht ein Anhängsel, das hatte ich ja schon mal gesagt, die Frau ist nicht ein Anhängsel des Mannes, sondern sie ist die zweite Hälfte des Mannes. Mann und Frau sind der Mensch, nicht der Mann ist der Mensch und die Frau die Gehilfin, sondern Mann und Frau sind der Mensch. Und ich glaube, auch in der Gemeinde darf es so sein, dass die Frau als gleichwertig zu betrachten ist. In meiner Ehe machen wir es so, dass wir miteinander reden, dass wir Argumente austauschen und wir uns einigen. Wir sind gleichgesinnt, wie es in diesem Abschnitt heißt. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Nur im Zweifel, und das ist sehr, sehr selten der Fall, wenn wir uns überhaupt nicht einigen können, dann haben wir uns schon zuvor darauf verständigt, auch wieder in Absprache, dass meine Entscheidung zählt, weil wir glauben, dass ich das vor Gott verantworten muss. Aber im Großen und Ganzen arbeiten wir partnerschaftlich zusammen. Und ich glaube, ich wäre ein Tor, würde ich die Meinungen und das Wissen meiner Frau ignorieren. Und ich glaube, die Gemeinde wäre ein Tor, würde sie die Fähigkeiten ihrer Frauen verleugnen. Aber ich glaube, das steht auch gar nicht zur Debatte. Und das Spannende ist, im Himmel wird sich sowieso keine Frau mehr einem Mann unterwerfen. Das ist gewiss, denn Jesus sagt, im Himmel werden sie nicht heiraten, noch sich heiraten lassen. Spannende Sache, das Reich Gottes. Spannende Sache, das Reich Gottes mitten auf der Erde wachsen zu lassen, ohne in Konflikt. Konflikte sind unausweichlich. Aber möglichst Konflikte zu vermeiden. Die Revolution des Christen ist eine stille, eine unaufgeregte und eine heimliche Revolution. Wir rufen nicht Revolution und stellen alles auf den Kopf. Das machen andere und es führt meistens zu Gewalt. Wir machen es in unseren eigenen Reihen anders. Wir stellen alles dezent bei uns auf den Kopf, so wie es Jesus uns gelehrt hat. Und irgendwann merkt mal einer, das ist revolutionär. Die Gemeinde wächst und trägt natürlich die Regeln mit raus. Ne? Also in einer christlichen Familie, wo beide Christen sind, ist mehr Gleichheit als in einer Familie, wo nur einer Christ ist. In einem christlichen Betrieb, wo der Chef Christ ist, läuft es anders als in einem Betrieb, wo der Chef knallharter Kapitalist ist. In einem Betrieb, wo nicht der Chef, aber die Untergebenen oder Teile der Untergebenen Christen sind und gewissenhaft arbeiten, läuft es anders als in einem Betrieb, wo das nicht der Fall ist. Und so kann sich das Evangelium aufgrund unserer Taten bei der Frau, bei den Angestellten, bei den Bürgern in der Stadt allmählich ausbreiten. Und dadurch verändern wir die Gesellschaft langsam. Verändert Gott, das muss man sagen, Gottes Reich, die Gesellschaft langsam, wenn das Reich wächst. Jesus vergleicht einmal die Gemeinde, das Reich Gottes, mit einem Acker, auf dem guter und schlechter Samen gesät ist. Ein andermal verglich Gott das Reich Gottes mit einem, es wurde übersetzt mit einem Senfkorn. Ein ganz kleiner Same, der wächst und ein riesengroßer Baum wird. Ich weiß jetzt nicht, welche Pflanze genau das sein soll. Ein Weidenbaum wäre zum Beispiel so eine Pflanze. Ich möchte Gottes Reich vergleichen, aus meiner Kenntnis als Baumpfleger heraus, mit einem Walnussbaum. Warum ein Walnussbaum? Wenn ich einen Walnussbaum auf eine Wiese pflanze, dann wird der groß und breit und ausladend. Das ist ein ganz natürliches Wachstum. Und eines Tages dominiert dieser Baum die ganze Wiese. Wenn einer kommt und Hand anlegt und versucht, den Baum mit Gewalt wegzuhacken, dann wächst er an dieser Stelle dreifach wieder nach. Gottes Reich wächst ganz natürlich. Nicht mit Gewalt, nicht indem wir uns vordrängen, sondern indem wir einfach Gottes Gebote in unseren Reihen einhalten, sie in der Demokratie auch gerne nach außen vertreten. Also das, bei meiner letzten Predigt hat mich Jürgen darauf hingewiesen, natürlich gelten Gottes Gebote auch für die anderen Menschen, sie gelten für alle Menschen, aber sie befolgen sie nicht. Wir befolgen sie und möchten damit zeigen, dass wir im Recht sind, nicht durch Rechthaberei, sondern einfach, indem wir es vorleben und indem wir es zeigen, dass es gelingt. Das dauert länger als ein politischer Kampf. Aber ich glaube, es ist haltbarer als ein politischer Kampf. Denn sehen wir mal auf die Werte in unserer Gesellschaft. Uns wird ja immer gesagt, Hexenverfolgung, Unterdrückung der Frau oder von Afrikanern, das wäre ein christliches Ergebnis. Aber das stimmt nicht. Die Unterdrückung der Frau ist ein Ergebnis des Darwinismus und der Aufklärer, die der Meinung waren, sie hätten die Weisheit, sie wären die schlauesten Köpfe und ihre Frauen könnten das alles nicht so. Das basiert nicht auf dem Christentum. Die hatten auch ihre gewissen Probleme mit der Frau, die Kleriker. Aber diese Unterdrückung in den letzten 200 Jahren, Frau an den Herd und nichts anderes, das kommt nicht aus dem christlichen Haus, das kommt aus dem Aufklärertum. Und man behauptet, die universellen Menschenrechte, die in der UNO vertreten werden, die wären humanistisch, atheistischer Natur. Aber die universellen Menschenrechte, dass auch alle noch so niedrigen Menschen gleichwertig sind, alle Menschen Geschwister sind und auch, dass es keine Klassen mehr gibt, diese Idee kam von Jesus Christus und nicht von irgendwelchen Humanisten aus den letzten 200 Jahren. Die haben das auch nur kopiert aus der Bibel. Seid alle gleichgesinnt. Heißt nicht, achtet darauf, dass ihr den Klassen nach gesetzt seid, sondern setzt euch hin, wo ihr wollt. Naja, es gab ja die eine Passage, wo es sagt, wenn da einer reinkommt, ein reicher Mann, dann setzt ihn nicht vorne hin auf den Ehrenplatz. Und wenn ein Armer reinkommt, setzt ihn nicht hinten hin, du kannst da stehen bleiben. Das ist nicht Gottes Reich. Die Klassenlosigkeit ist eine Erfindung von Christus. Die Gemeinde wächst und überschattet einmal alles. Ganz ohne Gewalt und ganz natürlich. Das Christentum ist revolutionär, aber es ist keine Revolution. Es ist eine stille Revolution. Sie kommt leise und unscheinbar daher, hat aber die Kraft, die ganze Menschheit zu erreichen und zu überzeugen und zu Gott zu führen.